Okay, ich würde sagen, dann fangen wir an. Ist jetzt 12.30 Uhr. Und Felix und ich wollten was sagen zum WEA. Fangen wir mit einem schönen Kurzzitat an. Das ist eine schöne Zeile. Wir fangen an mit Start the Shit. Das ist ein Originalzitat aus der Software. Zertifikat jetzt. Also, wer jetzt im Moment Lust hat auf das Zert, da ist eine URL, die führt zu dem XML. Da gibt es dann die Client Security, die kann man entpacken. Da ist das Zert drin und das Passwort für den Keystore ist Prag-Mitteilung. Das ist die UCA, die man, wo man die Leute aufgefordert hat, die zu importieren. Also, das ist auch immer noch sozusagen Stand gestern. Bietet die Prag interessierten Leuten an, Leuten, die das Risiko tragen möchten, diese CA zu importieren und das System zu nutzen.
Die Deinstallationsanleitung ist jetzt online.
Ja, aber sie haben tatsächlich angeboten gestern, dass man, wenn man mutig ist, dass man weiterhin damit arbeiten kann. Genau, also was wir heute machen wollen, ist kurz darstellen, was wir gemacht haben, was wir so gesammelt haben, was wir reportet haben. Und wie das dann gelaufen ist. Kurz, der BEA ist das besondere elektronische Handelspostfach. Das dient eigentlich nur der Kommunikation zwischen Gerichten und Anwälten
und
Behörden. Man kann aber auch zwischen Bürgern und Anwälten kommunizieren. Es gibt ja auch die Bürger-EGVP-Konten. Von daher ist das ein Tool, was der elektronischen Post angedacht war. Es ist quasi die E-Mail für Anwälte. Bloß halt noch ein bisschen schlimmer. Also als wir angefangen haben, war so die Idee, okay, wir kriegen damit Infos her. Die erste Anfrage ist, okay, wir fragen die Prag nach Infos. Zum einen haben wir das Verfahrensverzeichnis bekommen, zum anderen haben wir IFG-Anfragen gestellt nach Akten, Unterlagen, Verträgen etc. Wir haben gefragt nach Verträgen mit ATOS, Pflichtenheften, Mängelheften, Fehlerlisten und Sicherheitsüberprüfung und Audits. Und die Antwort der Prag war, also es gibt da zwar Fehlerlisten und man hat vor Abnahme der Software eigene Tests durchgeführt, aber bei den Fehlerlisten und handelt es sich halt um Betriebsgeheimnisse der Prag und von ATOS. Deswegen, der Offenlegung hat ATOS nicht zugestimmt, deswegen haben wir die leider nicht vorliegen. Aber wir haben ja noch viele Fehlerlisten selber gemacht, von daher... Zum Thema Audits, also ATOS hat eine Sicherheitsüberprüfung gemacht und die Firma SecConsult, keine kleine Firma, glaube ich, hat im Dezember 2015 einen Test gemacht. Und es gab auch einen Pentest für die Kanzlei-Software oder die Kanzlei-Schnittstelle an der Stelle, die API. Testberichte sind ebenfalls Geschäftsgeheimnisse und geheim. In diesem Sinne gab es halt sozusagen die Auskunft, dass sie keine Akten kriegen, aber das waren sozusagen die Auskünfte, die wir bekommen haben. Dann haben wir natürlich gesagt, okay, wir müssen weiter gucken. Wir haben dann alle Dokumente gelesen, die es so gibt, egvp.de, die Spezifikation für OSCI, das ist ein XML-Format, in dem die Software spricht, sozusagen der Standard für Government-Kommunikation. Dann gibt es so Dinge wie X-Justiz, weiteren XML-Standard, Handbücher, Präsentationen. Da findet man ab und zu ganz lustige und tolle Hinweise, wie das Ding eigentlich funktioniert, weil öffentlich dokumentiert ist es eigentlich nicht. Es gibt auch sehr schöne Anforderungen an Drittanwendungen für den OSCI-gestützten elektronischen Rechtsverkehr. Das ist sozusagen das gesamte Netzwerk von EGVP-Anwendungen, die es so gibt. Und der BEA ist eine Spezialsoftware innerhalb dieses Netzwerkes. Also man kann mit einem sogenannten EGVP-Bürger-Client Nachrichten an BEA-Konten schicken. Behörden können mit ihrem EGVP-Konto an BEA-Konten Nachrichten schicken. Und Anwälte können vom BEA-Konto anderen EGVP-Konten Nachrichten schicken. Das System ist so aufgebaut, dass man viel Vertrauen hat in die Software, die da eingesetzt wird, also die Clients. Und an die Clients, an die Software, werden ganz besondere Anforderungen gestellt. man setzt voraus, dass alle Software, die mit diesem Netzwerk die sozusagen daran teilnimmt an diesem Netzwerk, vorher geprüft worden ist und vorher manuell freigegeben wurde. Also man kann nicht selber eine Open-Source-Software schreiben und die benutzen, sondern man muss eine zertifizierte, freigegebene Client-Lösung benutzen. Zu den Drittanwendungen und zu den Anforderungen gehört unter anderem so clientseitige Security. Schutz vor Spam, Schutz vor DOS, Schutz vor anderen Dingen, die schlecht sind. Spam-Schutz ist dadurch geregelt, dass man mit einem Bedienschritt nur maximal ein Gericht anschreiben darf. Also falls man es schafft, einen eigenen Client zu schreiben, dann kann man durchaus Massenmails verschicken und die Postfächer der Leute verstopfen. Die müssen sie ja schließlich alle lesen und empfangen und bestätigen. Kleine Gerichte haben 2 Mbit Anbindung an Landesnetze, habe ich gehört. Das heißt, in einer 100 Mbit Leitung kann man 50 Gerichte lahmlegen. Also, nicht, dass ich das mal getestet hätte, aber...
Es ist natürlich möglich, dass noch weitere Schutz in den Servern irgendwie implementiert
werden. Genau, aber es gibt natürlich Schutz vor Überlastung der Systeme. Da gibt es eine Anforderung, die Client-Software halt auch erfüllen muss. Man soll es halt nicht übermäßig benutzen und im Zweifel alle 15 Minuten Pause machen. Also ich weiß nicht genau, wie das mit der Anwaltssoftware ist, ob die dann nur alle 15 Minuten eine Mail rausschicken darf. Da müssten Anwälte das mal testen, falls es dann soweit ist. Aber das ist sozusagen die Anforderung für Software, bevor sie freigegeben wird. Achso, Pop-up-Fenster dürfen sie auch nicht blockieren, weil das braucht man ja, habe ich gehört. Also gängige Browser blocken das ja inzwischen. Das heißt, die Anwälte müssen, um das BR zu benutzen, ihre Sicherheitseinstellungen absenken und ziemlich viel im Browser zu lassen. Was gab es noch? Nachrichten maximal auf 30 MB. Und bei größeren Nachrichten kann der Transport nicht garantiert werden. Ich weiß noch nicht, was passiert, wenn man größere Nachrichten schickt, aber die Grenze, ob jetzt 30 MB geschickt werden oder nicht, die passiert lediglich im Client. Also falls es jemand schafft, den Client zu überwinden, dann kann man ja mal größere Nachrichten abschicken und gucken, was passiert. Betriebssysteme. Also aktuelle Versionen wie macOS X 10.11 oder Linux OpenSUSE 13.2. Das sind die aktuellen unterstützten Systeme für den BEA, also für den BEA Client Security App. Also es gibt ja das BEA, also das Anwaltspostfach, und es gibt den Client, deswegen sage ich häufiger auch der BEA, weil ich damit den Client dann meine. Also falls jemandem diese Version noch nichts sagen, OpenSUSE ist End of Life seit Januar 2017 und OS X endet, glaube ich, im Herbst dann 2018.
Auf jeden Fall ist die aktuelle Version schon 10.13.
Ja, es ist auf jeden Fall also das Neueste vom Neuesten und mit allen Patch-Leveln und Sicherheitsupdates versehene Software. Also sicher betreiben kann man das offensichtlich nicht unter Linux. Es gab da sowas wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Also sagte zumindest das Verfassungsgericht am 22. Und die Bundesregierung sagte auch im letzten Jahr, dass ja die Nachrichten Ende-zu-Ende verschlüsselt werden. Die machen da ganz aufwendige Krypto, also auch ganz ordentliche Krypto. Und zwar verschlüsseln sie die Nachrichten mit AES 256-Bit und verschlüsseln dann das Passwort dafür mit ESA 2048. Das heißt, man hat sozusagen eine zweifache Verschlüsselung der Nachricht und dann verschickt man die. Und der ESA-Schlüssel, das ist sozusagen der Key, der auch im Zertifikat drin ist. Also das, was man sozusagen in den Smartcards hat, das ist dann sozusagen der ESA-Schlüssel. Es ist aber Ende zu Ende nicht immer ganz so praktisch. Also, was macht man dann da, wenn man nicht alleine arbeitet? So Ende zu Ende, dann müsste ja immer der Anwalt immer alles lesen. Also, wie macht man das, wenn Mitarbeiter oder Partnerinnen darauf zugreifen sollen? Oder die Weiterleitungsfunktion, die Umschlüsselung. Das funktioniert ungefähr so, dass wenn man eine Nachricht hat, dann schickt man sie an einen Anwalt, also verschlüsselt an das Postfach. Und dann gibt es bei der BRAC irgendwo eine magische Box und die empfängt die Nachricht. Die entschlüsselt die Nachricht. Und dann guckt sie nach, an wen soll denn die Post noch so gehen? An welche Mitarbeiter, an welche Vertretung, an welche Urlaubsvertretung? Und dann wird die Nachricht wieder genommen und verschlüsselt an die weiteren Leser. Also die ganzen Anwälte haben alle so Smartcards bekommen mit ihrem privaten Schlüssel und ihrem öffentlichen Schlüssel für ihr sicheres Postfach. Aber als die Smartcards gemacht worden sind, hat man ein Backup gemacht von den Schlüsseln und die BRAC hat von allen Anwälten alle Private Keys und alle öffentlichen Schlüssel und kann an zentraler Stelle alle Nachrichten entschlüsseln. Also, das ist kein Bug, das ist ein Feature. Ich habe diese Grafik nicht selbst gemacht. Ich habe diese Grafik aus einer diese Grafik gibt es in einem PDF der BRAC, wo sie sozusagen den BEA bewirbt. Ja, also das ist sozusagen jetzt nichts, was man gefunden haben könnte. Das ist dokumentiertes Feature.
Aber nicht verschlüsselt der nicht mit dem öffentlichen Schlüssel, sodass es nur der letzte Mal lesen kann?
Das sogenannte BA-HSM, das High Security Module, das kennt alle Private Keys und kann deswegen die Nachricht mit dem RSA-Schlüssel entschlüsseln. Dann ist aber ja sozusagen, dann hat man einen Schlüssel für die mit AES verschlüsselte Nachricht.
Aber
und dann.
Welchen verschlüsselt der das beim ersten Weg? Verschlüsselt der es auf dem ersten Weg, also der Absender, verschlüsselt der das direkt mit dem Public Key des Empfängers oder mit dem Public Key von BEA?
Mit dem Public Key. Absender verschlüsselt diese Nachricht mit dem Public Key des Empfängers.
Also des Empfängers.
Genau, mein Anwalt sozusagen. Ja.
Von dem Zielempfänger.
Ja, vom Zielempfänger.
Dann müsste sie mit dreimal verschlüsseln.
Nie.
Weil wenn du mit drei Empfänger hast, welchen nimmt der dann?
Du schickst das sozusagen an den Anwalt.
Okay.
Und der Anwalt hat eingetragen, das soll auch noch meine Sekretärin bekommen und das soll auch noch mein Vater bekommen. Und deswegen geht das dann anschließend von dort aus in drei Wege raus.
Du kannst gar nicht mehrere Empfänger eintragen.
Man kann mehrere Leute als Vertretung eintragen, das funktioniert. Das ist sozusagen ein offizielles Feature.
Dann war ja die Frage, mit welchem wird es dann verschlüsselt?
Das BA-HSM kennt ja die Public Keys von den einzelnen Empfängern, die eingetragen sind.
Der Absender.
Ja.
Mit welchem Schlüssel verschlüsselt er denn der mehrere Empfänger ein?
Der kann ja nur maximal eine Adresse schicken, wie wir gerade gesagt haben, wegen Sperrfuchs.
Ah, weil hier wurde mir gerade gesagt, er kann auch mehrere einfahren.
Wenn der Absender eine Nachricht rausschickt, dann verschlüsselt er sie mit dem Schlüssel der Empfänger, an die er sie gerichtet hat. Ich packe eine Safe-ID ein, dann habe ich da meinetwegen Max Mustermann und dessen öffentlicher Schlüssel wird benutzt, um die Nachricht zu verschlüsseln.
Und dann gibt es noch die Weiterleitungsfunktion auf der Gegenseite, wenn die Empfängerseite noch an drei Leute verteilen möchte.
Genau.
Dann wird das durch das.
Dann wird das sozusagen in der Mitte nochmal aufgemacht und weitergeleitet. Das heißt, die Person, die es abschickt, weiß gar nicht, bei wem es am Ende ankommt.
Aber es gibt doch im Grunde eine ganz banale Lösung, das so zu machen, dass man dieses HSM nicht braucht. Man könnte doch einfach sagen, der Absender fragt bei dem Server an, was sind gerade die aktuellen Pub-Keys für diesen Empfänger und kriegt dann eben drei zurückgeliefert, nämlich den Empfänger und seine beiden Sekretärinnen und verschlüsselt gleich selber für die richtigen drei. Das wäre völlig einfach.
Das könnte man so tun, wollte das die Anwälte so.
Dann braucht man nämlich diesen Vektor.
Ja, also es ist halt ähnlich wie diese Vektor in die E-Mail, bloß mit dem Unterschied, dass man bei der E-Mail kann man ja tatsächlich, wenn man möchte, noch Ende zu Ende draufsetzen. Hier gibt es ja nicht. Ja?
Dieses HSM, das steht bei der Rechtsanwaltskammer oder bei deren technischen Dienstleister.
Ja, genau.
Okay, Okay, und das heißt, alle Mails, die ich bekomme als Anwalt, laufen da durch.
Ja.
Und werden theoretisch aufgemacht.
Genau. Das kann man aber sagen. Sie werden ja doppelt verschlüsselt. Also, sie werden ja einmal mit AES verschlüsselt. Und dann habe ich das Passwort für die AES-Nachricht und das Passwort. Und dieses Gesamte wird ja dann verschlüsselt mit dem RSA-Schlüssel. Das heißt, die Behauptung, warum es Ende zu Ende ist, ist, man entschlüsselt ja nur den RSA. Dann hat man die verschlüsselte AES-Nachricht und den Schlüssel für die AES-Nachricht. Aber man guckt sich die AES-Nachricht nicht an.
Ach so. Versprochen.
Versprochen. ja? Bitte?
Dieses HSM, High Security Modul, sagtest du, ist zertifiziert worden durch einen externen Dienstleister?
Nein, also ich habe keine Ahnung, was das ist und wer es gemacht hat. Es gibt keine Dokumentation dazu. Ich habe nach Akten gefragt, ich habe keine bekommen. Es gibt auch online sehr wenig Informationen dazu. Also irgendwo werden ja diese Smart Cards produziert. Und dann gibt es irgendeinen ominösen Weg, auf dem dann die Private Keys von der erzeugten Smartcard in das HSM kommen. Ich weiß nicht, ob es da einen Botendienst gibt oder ob sie einen Azubi losschicken.
FTP.
Aber irgendwie müssen sie ja von der Produktion der Smartcards alle Private Keys in das HSM transportieren. Ich weiß auch nicht, wie das mit Backups aussieht, wenn das HSM mal kaputt geht. Ich gehe davon aus, sie haben Backups für den Private Keys irgendwo. Weil sonst müsste man das dann wegwerfen. Ja, genau. Also es könnte sowas sein. Das könnte halt eine spezielle Magic Box sein an der Stelle. Aber die Frage ist natürlich, wie kommen die Schlüssel da rein?
Die werden da drin generiert. Also HSM ist normalerweise ein Hard-Security-Modul, da werden die generiert. Du kannst dann
ja, aber dann müssten ja auch, da müssten ja aus dem Gerät auch die Smartcards raus sein.
Nee, du kannst die Smartcards einfach provisionieren, wenn die Smartcards einen eigenen Schlüssel.
Wenn das so wäre, dann wäre das schön. Aber es,
ich weiß auch nicht,
genau, also es gibt halt keinerlei Dokumentation dazu. Und genau. Also es heißt, der HSM wird von Atos betrieben und die Smartcards kommen, glaube ich, von D-Trust.
Im Zweifel werden die Schlüssel extra generiert und dann einfach auf die Geräte draufkopiert.
Ja, also wie gesagt, also das ist ein Punkt. Ich habe die Frage gefragt, ich habe bis heute keine Antworten. Vielleicht gibt es ja irgendwie ein Aufsichtsgremium für die Frage, was man fragen kann. Wenn man dem glaubt, dass das sicher ist, kann man das tun. Ich habe da meine Zweifel, also Vertrauen muss ja auch verdient werden, würde ich sagen.
Markus, noch eine Frage.
Ja?
Ist mal bei BSI nachgefragt worden, ob die den Prozess evaluiert oder geprüft haben?
Ich habe da auch nachgefragt, aber die Antwort war eher so, wir sind nicht zuständig und auch das BMJ war nicht zuständig, weil das macht ja alles die BRAG. Okay. Also die BRAG ist sozusagen die einzig erste und letzte Stelle, die für das Projekt verantwortlich ist. Ist natürlich auch, glaube ich, also ich glaube, früher, als die Anwälte gesagt haben, wir wollen jetzt mal selber was machen, weil wir wollen uns nichts vom Ministerium vorsetzen lassen, dass da auch so ein bisschen Politik mit im Spiel war. Und das Ministerium wahrscheinlich auch ganz froh gewesen ist, dass sie dieses Projekt losgeworden sind. Ich meine, warum sollte die BRAG so ein Projekt machen? Ich habe jetzt nicht gesehen, dass sie ausreichend IT-Know-how hatte, um ein solches Projekt durchzuführen. Also, ich kenne jetzt keinen von persönlich, aber ich habe jetzt nicht gesehen, dass die BRAG bisher größere IT-Projekte gemacht hat oder auch beauftragt hat. Von daher, also alle privaten Schlüssel werden von allen Teilnehmern zentral gespeichert, Nachrichten werden entschlüsselt und für die Zielempfänger neu verschlüsselt. Das ist dann sozusagen die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die man da hat. Weil man guckt ja nicht in die ALS-Nachricht rein.
Ja.
Analyse-Software. Vielleicht Felix, hast du noch was zu sagen?
Ja. Dann haben wir uns natürlich auch mal so ein bisschen angeguckt, was macht eigentlich diese Software. Also das Ganze ist in Java geschrieben. Wir haben uns primär den Linux-Client angeguckt, weil ja, der war direkt mit Java-Datei. Der Windows-Client war erstmal eine Executable. Insofern konnte man sich den einfacher angucken. Was? Ja, mal. Was wird
ja.
Ja, die Funktionsweise des Clients. Das funktioniert so, wenn man den Client startet, geht er erstmal einfach, funktioniert er erstmal einfach als Daemon, der einen Port auf, einen Port auf 9998 öffnet und dort Anfragen, ja, von Websockets annimmt. Der Anwender öffnet dann erstmal br-prag.de im Browser, klickt da dann auf Anmelden. Daraufhin wird eine Connection per Websockets zu diesem Port 9998 aufgebaut, wo dann ein bisschen mit JSON kommuniziert wird. Und der Client öffnet dann das Login-Fenster, wo man dann zeigt, dass man das Zertifikat hat und sich damit anmelden kann. Dann haben wir uns mal die Software komplett runtergeladen. Also wenn man die Software sich runterlädt, ist das erstmal nur ein Installer oder Updater. Der lädt dann noch diverse weitere Pakete runter und man sieht so ein bisschen, es ist sehr viel. Und so manchmal weiß man auch nicht, ob das überhaupt richtig verwendet wird. Schön sind so Sachen wie, also der Auftrag für Bea an die Firma kam 2014, allerdings sieht man direkt in den Dateinamen, dass da teilweise sehr alte Libraries dabei sind. Also etwas von 2011, etwas von 2013. Und bei Log4j haben wir mal so, wollten wir gucken, ob es da vielleicht irgendwelche Bugs gibt. Das Problem ist, deren Bugtracker ist bereits gelöscht, weil es wird seit August 2015 nicht weiterentwickelt und die Seiten wurden schon von der Apache Foundation, war das, glaube ich, gelöscht.
Ja.
Ja, und da findet man sicher auch noch weitere alte Software. Ja, die Abfragen zum Websockets sehen dann ungefähr so aus. Also es gibt immer ein Kommando, beispielsweise getVersion, das ist das einfachste Kommando, und dann gibt es einen Payload, der ist hier leer. In den meisten Fällen benötigt der Payload eine Session-ID. Die wird am Anfang bei der Anmeldung mit br-prag.de ausgehandelt. Da konnten wir nicht so wirklich gut reingucken, weil dazu hätten wir einen Anwaltsaccount gebraucht. Weil wir beide keine Anwälte sind, haben wir halt keinen Account. Allerdings gab es da noch zwei etwas spezielle Kommandos, wo die Session-ID nicht wirklich eine Session-ID war, auch wenn sie als Session-ID übergeben wurde. Da gab es einmal das Kommando Identify Yourself. In dem Fall war die Session-ID einfach Base64 von Identify Yourself. Das hat einfach ein paar Informationen über den Client und so weiter zurückgegeben. Und sehr schön auch ist das Kommando Kill Current Instance. Dem wird als Session-ID You need to kill yourself in LeetSpeak auch wieder in Base64 übergeben. Das haben wir gefunden. Ja, und damit hat man natürlich einen wunderschönen Denial-of-Service-Angriff. Ich kann mir einfach eine Webseite bauen, die per JavaScript ständig versucht, sich auf Localhost 9998 zu verbinden und dieses Kommando auszuführen. Jetzt kann ich den Anwalt irgendwie auf diese Seite locken, muss ja erstmal völlig unscheinbar aussehen. Und ja, immer wenn er dann versucht, Bea zu verwenden, wird Bea wieder direkt geschlossen. Ja, kann man auch als Security-Maßnahme natürlich ansehen. Beim aktuellen Status. Ja, jetzt kommen wir langsam in Richtung der Zertifikatsgeschichte. Durch deren Aufbau, dass sie erst eine Webseite haben, wo man sich verbindet und das verbindet sich dann zu Localhost, haben die wahrscheinlich ein kleines Problem gehabt. Sobald man sich nämlich per HTTPS zu der Seite verbindet, kann man im Allgemeinen nur noch Websockets auch per SSL aufmachen. Ansonsten beschwert sich der Browser, weil man würde sonst eine HTTP-Verbindung, eine unverschlüsselte Verbindung auf einer verschlüsselten Seite aufmachen. Dementsprechend muss die Client-Software auf diesem Port 9998 auch SSL anbieten und da ein valides Zertifikat haben. Die Lösung, die dann von BEA gewählt wurde, war dann, sie haben für eine Domain registriert, bealocalhost.de, die auf 127.001, also auf Localhost gezeigt hat. Dann haben wir ein Zertifikat für BA Localhost gekauft, ganz normal, irgendwie von T-Systems, glaube ich,
oder? T-Systems, Telesec, ja.
Ja. Ja, und der Client braucht dann natürlich den Private Key für dieses Zertifikat, damit er auch tatsächlich die Unterprüfung anbinden kann. Das wollte man natürlich nicht ganz normal da reinschreiben, dementsprechend hat man das in einen Keystore getan und ein hardcoded Passwort im Client gehabt. Das war dann auch nochmal ein bisschen versteckt, aber es war halt drin. Das war dieses Prag-Mitteilung, das ja. Markus am Anfang erwähnt hat. Ja, damit hatten. Genau, und dann gibt es ein Problem, weil die CA Browser Forum Baseline Requirements sagen, falls ein Zertifikat irgendwo öffentlich gefunden wird oder irgendjemand an den Private Key kommt, dann muss das Zertifikat innerhalb von 24 Stunden revoked werden von dem Aussteller, also in dem Fall T-Systems. Und das hat dann Markus gemacht.
Ja, ja. Aber ich fand das auch recht spannend, weil eine solche Regel kennt man ja eigentlich, wenn man mit SSL arbeitet und wenn man weiß, was so ein Zertifikat macht und ist. Irgendwie hat es aber trotzdem den Client eingebaut. Und ich bin von Journalisten gefragt worden, ob man das so zufällig macht, ob das ein Fehler gewesen ist, also ein Tippfehler oder sowas. Aber das war halt im Design. Deswegen war es halt auch schwer zu patchen. Was wir gemacht haben, wir hatten uns das jetzt halt in der letzten Woche angeguckt und ja, Leute in meinem Umfeld hatten sich beschwert, der BA, der sieht scheiße aus, der ist wahrscheinlich auch nicht sicher und weil sozusagen die Beschwerden immer größer wurden und immer mehr Leute sich ihre Smartcards geholt hatten, hatten wir uns das halt in der letzten Woche angeguckt und am 20. hatten wir dann das Zert und ich habe die Prag angerufen, ich habe das Zert Bund informiert, ich habe die T-Systems informiert, dass das Zertifikat weg ist. Und wir hatten noch so einen Bug gefunden in Delta Spike, so eine Apache, so eine Java-Server-Anwendung. Und ja, dann ging das Ganze los. Am 21. hat das Open-Source-Team von Delta Spike gepatcht. Das war halt sehr schnell und sehr freundlich. Am 22. kam dann komischerweise das Urteil aus Karlsruhe oder die Abweisung der Klage des BA. Das war mir vorher nicht bewusst, das kannte ich auch nicht. Also ich bin davon überrascht worden, dass Karlsruhe da an dem Tag so eine Entscheidung hatte. Aber das las ich ja dann in der Presse. Die T-Systems hat dann das Ding gesperrt und der Sonne und die Brag schrieb dann, das Zertifikat sei abgelaufen. Also ich bin halt dann von der Presse gefragt worden, wie es denn ist, abgelaufen. Also war das schon immer so oder was ist da passiert? Und kann man sagen, dass es abgelaufen ist oder was ist da passiert? Und dann gab es ein Software-Update. Und die Nutzer wurden gebeten, eine eigene bealocalhost.de RootCA zu installieren.
Auf 22 Seiten Anleitung.
Also, man muss dazu sagen, da waren viele Bilder dabei.
Insbesondere das Bild, dass man bei Firefox die Meldung, dass man bitte das nicht einfach so machen soll und dass seriöse Unternehmen wie Banken oder Behörden einen das niemals fragen würden, so ein Zertifikat zu ignorieren soll.
Genau. Software-Update gab es ja dann auch. Das heißt, der Private Key der UCA war auch wieder im Client drin. Falls sich jemand fragt, ob sie das Passwort geändert haben, nein, das Passwort im Keystore war noch das gleiche. Also,
kann weiß, dass das ganz schwer ist, das zu ändern.
Ja, also es gibt da ja halt die Zeile im Quellcode, wo man sieht, wo das Passwort gesetzt wird. Also das hätte man auch ändern können, wenn man gewollt hätte, aber das ist halt also so ein Java-Keystore. Wie gesagt, also ich dachte, okay, sie haben halt eine UCA rausgegeben und haben dann einen Zert erstellt, was hier halt lokal läuft. Was mir nicht aufgefallen ist an der Stelle, ist, dass in dem Zertifikat, was sie verteilt haben, auch das CA-Flag gesetzt war. Das haben dann andere Leute gefunden und mich mir das gesagt. Und der Hanno von Golem hat das dann auch direkt publiziert geschrieben. Also der Fund, dass das wirklich ein volles UCA war, was da lag, da geht der Dank an Hanno an der Stelle. Er hat mich dann angeschrieben und ich habe es geprüft und wir haben gemerkt, ja, es ist tatsächlich ein UCA, was in der Lage ist, weitere Zertifikate auszustellen.
Also damit kann man.
Dann war der 23., das war, glaube ich, der Samstag vor Weihnachten. Prag hat ohne weitere Mitteilung das Zert gelöscht auf ihrer Webseite. Die Pressemitteilung ist verschwunden. Und ein paar Stunden später gab es dann die Aufforderung, auch das Ding wieder zu deinstallieren.
Na, und man hat das Bier am 23. offline genommen, sowohl für Samstag, Sonntag als auch für die beiden Weihnachtsfeiertage.
Genau, das war dann die Ankündigung, dass man das erstmal offline nimmt. Ja.
Wie wurden die Anwender eigentlich gefragt?
Wegen Wartungsarbeiten, ja. Genau.
Wie wurden die Anwender informiert eigentlich?
Die Prag hat ja regelmäßig sozusagen Sonder mit.
Auf der Seite nur, oder?
Ja, genau. Also die Prag hat ja auch Newsletter verschickt und so. Also, und die Rechtsanwaltskammern haben ja auch noch weitere Infos geschickt. Ich habe gesehen, also zum Beispiel die Rag aus Frankfurt hatte, glaube ich, auch immer noch die Mitteilung vom 22., dass man bitte das Zert installieren soll. Was sie nicht gemacht haben, ist darauf hingewiesen, dass man das wieder deinstallieren soll.
Ich wollte sagen, man bekommt von der Anwaltskammer E-Mails dann, dass, mit dem aktuellen Stand. Der aktuelle Stand ist jetzt eben, dass das Zertifikat nicht mehr installiert werden soll.
Vielleicht von meiner Anwaltskammer, die Berliner hat nichts verschickt.
Okay.
Ja. Ja, also da gibt es halt so regionale Unterschiede.
Ja, ja.
Ne? Also,
ja. Der Witz ist ja, diese ganze Bestellung der Karten läuft ja über die Bundesnotarkammer. Und von denen bekam ich dann vor ein paar Tagen eine E-Mail und dachte, ah, jetzt informieren die mich endlich über Schwierigkeiten. Nee, das war nur eine Mail über irgendwelchen Blabla-Kram. Von denen kommt überhaupt nichts. Auf deren Website findet man auch null.
Naja, also deren Dienst hat ja auch kein Problem. Also, die haben ja nur die Zertifikate verteilt und die Smartcards. Also, ja, aber ne, also das BA-System selbst ist ja von der Berg betrieben, da hat ja die Notarkammer wenig mit zu tun.
Also, wie gesagt, der Support läuft über die Notarkammer.
Ja. Ja, aber du musst halt unterscheiden zwischen der Karte und dem System, weil du könntest ja die Karte auch noch für andere Dinge benutzen. Für Offline-Signaturen oder so. Aber ja, es ist halt einfach nicht gut kommuniziert worden, glaube ich. Was gab es da noch? Achso, aktuell. Die Gerichte können keine Dokumente an BEA-Konten schicken. Die Anwaltschaft kann BEA nicht nutzen. Quasi, es gibt auch keine Gefahr, also durch die Nichtnutzung. Also es war irgendwie recht viel Unruhe unter den Anwälten. Also weil man wohl keine Nachricht an das BEA-Konto schicken kann, gibt es da wohl auch keine Fristen, die loslaufen können. So wurde das zumindest von der Prag erklärt.
Es kann nämlich sein, dass Anwälte jetzt vor der Nutzungspflicht, aber das BEA ja schon nutzbar, dass sie da zum Beispiel Mahnanträge reingeworfen haben beim Mahngericht. Die antworten typischerweise auf dem Kommunikationsweg, bei dem man es eingereicht hat.
Ja, aber sie können wohl tatsächlich keine Nachrichten abschicken, weil sie da eine Fehlermeldung kriegen oder so.
Genau,
aber ja, es gab auch irgendwie Beschwerden über Schutzschriften oder so, aber
erst musst du ja Mahnbescheide oder Verständnisbescheide per BEA beantragen.
Also die gängige Regelung ist, wenn das BEA nicht funktioniert, auch temporär nicht, also auch in Zukunft wegen anderer Dinge, dann geht auch immer der Papierweg. Also so wurde es zumindest immer auch vom BMJ formuliert. Also, aber also, ich sag dazu, also wir sind ja beide keine Anwälte. Für diesen ganzen anderen Kram, das könnte ich unter euch ausmachen.
Ich bin nicht ganz sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Das heißt, sobald das Rutze einstelliert ist, lokal auf dem Rechner,
ja.
Und in dem Zertifikat dafür ist der Private Key öffentlich geworden,
ja.
Und das CA-Flag gesetzt. Das heißt, wenn das die Rutze einstelliert ist auf dem Rechner, könnte ein anderer beliebige Zertifikate ausstellen, wo der Rechner traut, diesen Zertifikat
Genau, also ich könnte zum Beispiel, ich könnte im WLAN dafür sorgen, dass ich das erstelle für Facebook.com, für Gmail.com, für Banking, für E-Mails und deine Passwörter und Pins und Tanz mitlese.
Genau,
also das ist sozusagen das größte Problem, du hättest kein SSL mehr und du würdest halt wie früher in einem unverschlüsselten WLAN arbeiten und dritte Leute könnten alle Nachrichten mitlesen, die du so verschickst.
Ja, und es gibt ja vor allem dafür sogar automatisierte Lösungen, ne? Charles Proxy zum Beispiel, ne? Auf macOS.
Ja, genau. Es ist ja auch in vielen Behörden auch ein Security-Feature, SSL aufzumachen. also, da gibt es ja so Hersteller im Rüstungsbereich, habe ich gehört.
Hast du noch Fragen?
Achso, ja.
Kurze Zwischenfrage, so Journalisten-Level. Auf einer Skala von informatischem Grundstudium bis Edward Snowden-Fähigkeiten, wo würdest du einordnen, dass man sich da ansiedelt, um zu analysieren, was dieses Programm alles scheiße macht?
Also, wir haben jetzt nicht wirklich viel IT-Know-how gebraucht, um die Probleme zu finden. Also, so ein bisschen. Ich denke, das ist so Erstsemesterniveau. ja, vielleicht auch, weiß ich nicht. Also vielleicht auch 16-jährige Schüler meinetwegen, ja. Also das Ding sich anzugucken und zu sehen, dass da so ein lokaler Port auf ist und mit einem Zertifikat und dann sich zu überlegen, mit welchem Zertifikat der lokale Webserver betrieben wird, das kriegt, glaube ich, auch ein Jugendlicher hin, wenn er ein bisschen IT-affin ist. aber es gab ja dazu einen Pentest, es gab einen Security Audit, man hat da ja sozusagen viel Paper Trail und ich weiß auch nicht genau, also die Security Firmen, die das sozusagen auditiert haben, ich weiß auch noch nicht, welche Ausreden sie haben. Ich habe sie gefragt, vor einer Woche ungefähr, da hat man noch kein Feedback bekommen. Die hatten da so ein PR-Agentur Menschen als Pressesprecher. Den hatte ich gefragt und der hat leider über Weihnachten noch kein Statement rausgeschickt. Vom 27.12. hat die Prag noch so eine tolle Mitteilung rausgeschickt. Also ich als nicht zur Rechtsanwaltschaft zugelassene Person habe das Zertifikat kompromittiert. Ich fand das nicht sehr freundlich und würde dazu Protokoll geben, also nicht wir haben das kompromittiert, sondern die Personen, die den Client online gestellt haben. Ja, also irgendwie hat den eingebaut, dass wir darauf gezeigt haben, das war freundlich von uns. Vielleicht gab es ja auch andere, die nicht darauf gezeigt haben und trotzdem gewusst haben. Also wir sind jetzt nicht die das kaputt gemacht haben, sondern es war schon vorher kaputt. Ja.
Darf man dann eigentlich als zur Rechtsanwaltschaft zugelassene Person das Client kompromittieren?
Also streng genommen, wir haben es noch nicht mal benutzt. Also wir haben es ja nur angeschaut von außen, weil wir haben ja kein Login. Also ich habe bis heute, glaube ich, noch nicht die Login-Oberfläche gesehen, weil brauchten wir auch nicht. Also das wäre dann noch was für den nächsten Talk, nächstes Jahr oder so. Mal gucken. Es gab auch einen weiteren Satz. Also, wer mutig ist, der darf auch wieder das Zertifikat benutzen, also das UCA. Da gibt es eine Kontaktadresse irgendwie bei der BRAC, die kann man anschreiben und dann kann man da wieder irgendwelche Dinge mitmachen. Also, das war eine Pressemitteilung von gestern. Also, es gibt da wohl offensichtlich mutige Leute, die da sagen, sie möchten das trotzdem gerne testen oder für Schulungszwecke nutzen. Was haben wir noch? Fragen, ja.
Was für Risiko weisen die da hin?
Das war so Dinge wie, andere Leute können Zertifikate ausstellen für verschiedene Webseiten und Mantens im Mittel machen und ihnen halt falsche Webseiten unterschieben. Und genau, also da waren die schon ziemlich ehrlich an der Stelle. Aber ja. Wir hätten noch so ungefähr 5 Minuten für Fragen, falls noch welche da sind. Peter, dann da hinten.
Markus, würdest du sagen, dass das eine systemrelevante Schadensgeschichte ist? Systemrelevant im Sinne von Anwaltsverhältnis zum Klienten, zum Gericht, was ja Bestandteil unseres Rechtswesens und damit unseres Staatswesens ist?
Also, Ich meine, als Anwalt weiß ich, dass wenn ich Dinge darüber schicke, dann muss ich damit rechnen, dass andere Leute das mitlesen können. Also, weil es gibt ja kein Ende zu Ende und ich weiß bis heute nicht, wer noch diese ganzen Private Keys hat. Ich weiß nicht, wie sensitiv die Kommunikation zwischen Anwälten und Gerichten ist, weil die geht ja da meistens eh immer an verschiedene Seiten. Ich finde einfach, das ist ein größerer Bug im Design der Software und ich gehe auch nicht davon aus, dass sie es in den nächsten 3-4 Monaten fixen können, sondern sie müssten den Client wahrscheinlich neu schreiben.
Ich glaube, das relatiert auch ein bisschen mit dem, was der Client benutzt wird. Wenn ich meine Frage, was macht dieser lokale installierte Client genau?
Das Ganze ist ja quasi, also auf ba-bug.de gibt es eine Art Webmail und der Client ist dann dafür da, die Krypto-Funktion lokal durchzuführen, also ja. Nachrichten zu verschlüsseln, zu entschlüsseln, zu signieren, Anhänge das heißt, zusammen zu prügeln.
Das heißt, JavaScript nicht hinbekommt, das heißt die Webseite, also ich passe da auch so.
Ja, also er ist vor allem dafür auch zuständig, den Smart Card Reader anzusprechen.
Nein, aber der Client macht ja wahrscheinlich Folgendes, über die Webseite wird dann die Mail an den Client geschickt, im Client verschlüsselt, weil der Zugriff auf gegebenenfalls auf die Smart Card hat.
Ja.
Ist die Webseite keinen Zugriff auf die Smart Card hat.
Genau.
Es gibt zwar Möglichkeiten, aber begrenzt, da arbeitet man gerade dran. Jetzt nutzt der Client diese Localhost-Verbindung, das macht übrigens die Terminal-Server-Geschichte, ist egal, um auf die externe Hardware zu kommen. Und dann verschlüsselt er es auf der Smart Card und schickt es darüber zurück. Jetzt kann das natürlich auch eine andere Anwendung ausnutzen. Ja, das heißt, eine andere Anwendung kann Daten an die Karte schicken zum Signieren. Nichtsdestotrotz muss der Anwalt trotzdem dann den PIN eingeben und die Karte patentieren und der Karte freischalten.
Also,
und er kann den Client beenden. Gut, das heißt, er kann halt Denial of Service.
Also, soweit ich mir das angeguckt habe, muss man gar nicht so weit gehen. Also, die schieben da verschiedene Dateien im Temp-Ordner hin und her. Also die eine Funktion macht das eine, schiebt Dateien rein, dann kommt die nächste Funktion und die guckt danach, welche Dateien drin liegen und dann werden die signiert oder so. Also wenn man da am passenden Zeitpunkt Dateien reinschieben kann, dann kriegt man auch andere Signaturen ab.
Ansonsten, soweit ich das gesehen habe, macht der Client durchaus mehr. Der ist nämlich auch noch für das ganze OSCI zuständig.
Ja.
Also der verschickt letztendlich am Ende die Mail. Die Webseite ist wirklich nur die Oberfläche.
Genau, also...
Das ist halt die Frage, genau, ja. Aber im Endeffekt wird die Karte wahrscheinlich zuerst durch den PIN freigeschaltet. Und dann ist natürlich, also deswegen, es hängt sehr, sehr stark damit zusammen, wie lange habe ich Zugriff auf den Private Key auf der Karte, muss ich jetzt mal PIN eingeben. Im Prinzip ist diese Schnittstelle, ja nur um die Daten aus dem Web-Kontext auf die Hardware am PC zu bringen.
Ja.
Also da muss man sich halt einschauen. Ja. Damit könnte man schauen, wie stark ist das kompromittiert. Wenn ich das UCA, klar.
Es gibt ja auch Lösungen ohne Smartcards mit Softwarezertifikaten in bestimmten Anwendungsfällen, ja, irgendwie auf Servern oder für bestimmte Angestellte. Die brauchen ja manchmal nicht auch
wenn
Karten.
Wenn ihr jetzt anschaut, Elster, alle möglichen machen nicht genau das
gleiche.
Markus, ich wollte euch einfach mal fragen, was ihr denn so für die zugrunde liegende Ursache handelt. Also man, oder haltet vielmehr. Man sieht hier ja eine ganze Menge krasser Sicherheitsfehler, wo man jetzt auf den ersten Blick denkt, kann man sich kaum vorstellen, dass ein Multimillionenprojekt solche Fehler hat. Was siehst du denn da so als strukturelle Ursachen, dass so ein Projekt, so ein Prestigeprojekt so vor die Wand fährt?
Also ich habe mich schon gefragt, warum die BRAG so ein Projekt macht, weil ich habe das nicht gesehen, dass die BRAG bislang als IT-Projekt Projektleiter sozusagen große IT-Projekte gemacht hat in der Vergangenheit. Deswegen dachte ich auch, dass da sozusagen die Kapazitäten und die Ressourcen gar nicht da sind, das zu tun. Ich hätte schon erwartet, dass das Ministerium eigentlich da Dinge tut. Zum anderen ist es natürlich wie jede andere IGAF-Lösung, die E-Mail und NPA und EGK so, dass man immer einen ganz speziellen Anwendungsfall nimmt und dafür eine Komplettlösung baut, anstatt dass man verschiedene Komponenten, die funktionieren, kombinieren kann. Also wenn man Zustellungen machen möchte, dann hat man ja sowas auch schon in die E-Mail implementiert. Ja, oder warum müssen jetzt, weiß ich nicht, Ärzte nochmal ein anderes elektronisches Postfach bekommen als die Anwälte? Ja, also warum baut man da nicht einfach eins, was sicherstellt, dass Nachrichten von A nach B kommen und das sicher und wer es dann benutzt, kann auch egal sein. Also E-Mail-Verschlüsselung ist ja jetzt auch nichts Neues, habe ich gehört. Eins, zwei.
Eine Frage. Mehrere Kunden aus Anwaltskanzleien, die auf Terminal-Server arbeiten, also Multi-User-Umgebung. Was passiert, wenn man diesen BA-Client zweimal aufmacht?
Also, ich habe auf Twitter gelesen, dass man dann auch die Möglichkeit hat, in andere Postfächer reinzugucken. Das kann ich aber selber noch nicht, also ich habe es bisher nicht getestet, hatte auch keinen BA-Zugang an der Stelle, aber aufgrund des hart gecodeten lokalen Ports ist es halt nicht möglich, das für mehrere Leute gleichzeitig auf einem Server zu benutzen. Von daher ist das ausgeschlossen.
Ich weiß nicht, ob am Anfang ab 2022, glaube ich, das ist der ganze Quatsch verpflichtend für den Nee, ab 1.8.
Okay. Nee, für manches. Ja, aber ich, genau. Ich glaube, wir müssen auch langsam zum Schluss kommen, weil die nächsten sind ja schon da für Viertel nach. Also wir wollen auch keinen aufhalten.
Ich bastel nämlich gerade den Nachfolgen, die Leute wollen nicht angemeldet haben, nicht nur das BR, sondern einen ganz anderen Kontext, weil das ist hier die gängige Methode, wo es Webcontext auf den grafischen Geräten ankommt, die angestellt sind.